NDR Info. Hintergrund.
Es ist der 15. Januar 2022 und die Welt schaut mit einer Mischung aus Staunen und Entsetzen in den Südpazifik, ins Königreich Tonga.
The noise.
Es hörte sich an wie eine Schießerei. Boom! Wie im Film, wie der Soundtrack eines Films über den Zweiten Weltkrieg.
It's like a soundtrack in a World War II movie.
Erinnert sich der Chef des Geologischen Dienstes Taniela Kula. Der Unterwasservulkan Hunga Tonga Hunga Hapai war ausgebrochen und hatte dabei eine riesige Tsunamiwelle ausgelöst.
This is RNZ Pacific News with the latest updates from around the region. A tsunami warning is in force for the whole of Tonga.
Noch nie zuvor wurde eine so starke Eruption gemessen. Statistisch gesehen dürfte wohl kaum ein derzeit lebender Mensch einen weiteren Ausbruch des Hunga Tonga Hunga Hapai erleben, meint Kula.
So the next big event.
Das nächste große Ereignis könnte in rund 100 Jahren stattfinden.
Wie durch ein Wunder kam nicht mal ein Dutzend Menschen dabei ums Leben. Aber viele verloren ihr Zuhause. Überfahrt mit einem kleinen Schnellboot von Tongas Hauptinsel Tongatapu nach Atata, rund 11 Kilometer entfernt. Bis zum Vulkanausbruch lebten dort 250 Menschen vom Fischfang und den Obst- und Gemüsebäumen. Solarpaneele lieferten Strom, Regenwasser wurde in Tanks gesammelt. Jetzt sind nur noch 9 Kühe, einige Hühner und Schweine geblieben. Außer den früheren Bewohnern und lokalen Fischern ist Fremden der Zutritt verboten. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung. Siotame Fonua war damals der Dorfvorsteher. Er ist auf Atata geboren, zeigt seine Heimat, in der die Natur inzwischen wild wuchert. Inmitten der Hibiskusbäume und Kokosnusspalmen sind Furchen im Boden. Hier standen einmal Häuser. Das Wasser hat sie mitgerissen.
Als ich damals den Tsunami auf mich zurollen sah, wusste ich, meine einzige Überlebenschance ist die Palme da. Ich kletterte hoch und dachte, nur nicht loslassen, denn es war eine riesige Welle, die da anrollte und sich genau vor mir brach. Ich wurde über den Boden geschleift, durcheinandergewirbelt und wieder nach oben geworfen. Aber niemals ließ ich los. Meine ganze Haut an den Armen hatte sich abgeschält. Ich blutete, aber ich hielt mich weiter fest, denn nach 2 Wellen sah ich bereits 2 weitere.
Jede sei mehr als 3 Meter hoch gewesen, schätzt Fonua und hält kurz inne. Wir versuchen weiterzuleben, sagt er. Etwa 90 Häuser haben den Vulkanausbruch und Tsunami fast unbeschadet überstanden, darunter auch zahlreiche Gotteshäuser. In einem riesigen Kirchenschiff bleibt Siotame Fonua stehen. Früher konnten die Gläubigen von hier direkt aufs Meer gucken. Er selbst würde lieber heute als morgen nach Atata zurückkehren. Für andere ist das keine Option mehr.
Die Mehrheit bleibt an dem neuen Standort, weil es hier keine Schule gibt. Aber wenn das Gebäude irgendwann mal wieder instand gesetzt ist, werden sie es sich vielleicht anders überlegen.
Tonga sind sehr bildungsorientiert. Nahezu alle Kinder können lesen und schreiben. Wenn sie allerdings nach Atata zurück wollen, würden sie das selbst finanzieren müssen. Denn die Regierung hat ihnen ein neues Zuhause gebaut und wird nicht zweimal zahlen. Der Tsunami hat den Menschen nicht nur ihr Zuhause genommen, sondern vielen ihre Existenzgrundlage, denn zahlreiche Boote wurden dabei zerstört. Deshalb war die jüngste Spende von 30 Fischerbooten durch eine japanische Stiftung mehr als willkommen. Mit Boot und Auto geht es anschließend ins Little Atata. So haben die Bewohner ihr neues Zuhause genannt, weit weg vom Meer, auf der Hauptinsel Tongatapu. Auf den ersten Blick ein Dorf wie aus dem Bilderbuch. Auf einer ordentlich gemähten Wiese stehen einfache Häuser in Containerform, die meisten mit kleiner Veranda. Samuela Falefa sollte eigentlich auch hier wohnen, aber weil das Haus für den 59-Jährigen selbst 2 Jahre nach dem Vulkanausbruch noch nicht fertig ist, schläft er immer noch im Zelt. Dass der schmale Mann mit dem sonnengegerbten Gesicht und dem warmherzigen Blick überhaupt heute hier im Dorf sitzt, grenzt an ein Wunder. Als der Tsunami kam, war er einer der wenigen Menschen, die nicht schnell genug wegrennen konnten. Denn Falefa hat steife Knie, kann nur sehr schwer laufen. So rissen ihn die Fluten damals kurzerhand mit.
Ich hörte meinen Sohn schon nach mir rufen, aber ich kämpfte schon mit mir und wollte auf keinen Fall, dass er mir zu Hilfe kommt, damit er sich nicht selbst in Gefahr bringt. Ich trieb die ganze Nacht und den folgenden Tag im Meer, bevor ich dann am Abend die Hauptinsel erreichte.
Erst wurde er auf einem Baum auf ein Riff getrieben. Dort fand er ein Stück Treibholz, legte sich mit dem Oberkörper darauf und paddelte nur mit der Kraft seiner Arme los. Insgesamt war er 27 Stunden unterwegs. Hunger, Durst oder gar Angst habe er in der ganzen Zeit nicht gehabt, versichert Verlefer rückblickend.
Wenn ich könnte, würde ich nach Atata zurückkehren. Ich bin dort geboren und aufgewachsen, dort ist mein Herz. Aber meine Kinder sehen das anders, sie haben hier mehr Möglichkeiten. Also bleibe ich hier, wo wir alle zusammenbleiben können, nutze aber jede Gelegenheit, nach Atata zu fahren.
Er ist sichtlich unglücklich in der neuen Umgebung, hat hier keine Aufgabe, aber dennoch hohe Rechnungen zu bezahlen.
Wir sind Fischer und hier zu leben ist sehr teuer. Wir müssen für Wasser und Strom zahlen, für Fleisch. Auf Atata hatten wir Solarenergie und ausreichend Wasser. Wir lebten vom Meer, bauten Gemüse an. Hier ist es ein völlig neues Leben, aber vielleicht ist das eine normale Entwicklung. Du musst verdienen. Aber ich sehe schon jetzt, dass immer mehr Leute unter der Woche auf die Insel fahren und nur am Wochenende zum Gottesdienst zurückkommen. Ja, sie haben uns hier Häuser gegeben, aber keine Jobs. Wir haben ja immer vom Fischfang gelebt.
Der Gottesdienst am Sonntag. Ohne den geht auf Tonga nichts. Die Menschen in dem polynesischen Königreich sind sehr gläubig. Es ist 10 Uhr morgens, das Thermometer zeigt 28 Grad Celsius, das riesige Kirchenschiff ist etwa zur Hälfte gefüllt. Auf den Bänken wedeln sich die Gläubigen mit Fächern Luft zu. Der Schweiß läuft. Plötzlich ertönt ein Knall auf einer der vorderen Bänke. Ein Kind ist in der Hitze zusammengeklappt. Still trägt es der Vater nach draußen. Der Gottesdienst geht unbeirrt weiter. Eine Stunde wird gebetet, gesungen, innegehalten. Nahezu jeder Einwohner und jede Einwohnerin geht am Sonntag in die Kirche. Manche sogar zweimal am Tag. Darunter sind auch viele junge Menschen, von denen manche um 10 Uhr morgens sichtlich gelangweilt gucken. Sonntags in Tonga heißt, fast alles ist geschlossen, sogar der Flughafen. Arbeiten ist außer mit Sondergenehmigung verboten, Sport ebenfalls. Selbst Schwimmen im Meer ist nicht gestattet.
It's normally quiet.
Normalerweise ist es ein ruhiger Tag. Alle Geschäfte sind zu. Das öffentliche Leben steht still. Das Einzige, was man an diesem Tag hört, sind Kirchenlieder und Hymnen.
So richtig begeistert klingt die 14-jährige Vinice nicht vom wöchentlichen Kirchenbesuch.
Du musst eben vorher sicherstellen, dass du samstags früh schlafen gehst, damit du morgens in die Kirche gehen kannst. Es ist ein Muss. Deine Eltern zwingen dich dazu. Also ist es zur Routine geworden.
Ganz anders ist das für Lithea. Die 18-Jährige ist Feuer und Flamme, freut sich ganz offensichtlich auf jeden Sonntag.
Der Besuch in der Kirche hilft immer, deine Gedanken loszulassen und runterzukommen.
Doch einige Ausnahmen sollte es geben.
Ja, es wäre schon schön, wenn einige Geschäfte geöffnet wären, zum Beispiel der Bäcker. Aber ansonsten finde ich als gläubiger Mensch, dass wir uns alle sonntags ausruhen sollten.
Um die Taille trägt sie heute, wie alle Frauen, einen Kiekie, einen Ziergürtel.
Früher wurde er aus natürlichen Materialien hergestellt, vor allem aus Kokosnuss, die getrocknet, verklammert und zu verschiedenen Designs zusammengefügt wurde.
Dann jedoch kamen die Chinesen und boten alles billiger an. Der Kie Kie ist immer ein Zeichen des Respekts.
Wenn du in die Kirche gehst oder zu einer Besprechung, kannst du den Kie Kie tragen. Es ist dasselbe mit einer Tawala. Hier in Tonga tragen die Frauen zwei verschiedene Dinge. Entweder so eine Matte wie die älteren Frauen oder einen Kie Kie. Die Männer tragen nur eine Tawala.
Ein Ziergürtel kostet zwischen 130 und 300 Topanga. Das sind 50 bis 110 Euro. Markttag mitten in Nukualofa. Es ist später Vormittag, aber so richtig viel ist nicht los. Zumeist Frauen sitzen hinter ihren Gemüse- und Obstauslagen oder wie Sailau hinter ihrem Stand aus Gürteln und Matten. Sie erklärt an einem Beispiel, wie der Frauenschmuck gemacht wird.
Eine Art besteht aus Hibiskus. Wenn er geerntet wird, muss die Schale entfernt werden. Dann wird er für 2 Wochen in Wasser eingeweicht, getrocknet. Dann wird alles auseinandergezogen, plattgedrückt und der Gürtel angefertigt.
Für einen solchen handgemachten Kiekir braucht sie etwa 2 Wochen. In ihrem Geschäft hängen verschiedene Designs, zum Beispiel gemischt mit Kokosnussschalen oder Muscheln. Gerade richtig im Trend bei jungen Tongaerinnen.
Das ist das 8-8-Design, denn der Hibiskus ist hintereinander wie mehrere Achten geflochten. Manche Schulen haben auch bestimmte Vorgaben für ein Kiekir-Muster. Und je größer die Schule, umso mehr Käuferinnen.
Sailu bestätigt, dass viel Rohmaterial inzwischen aus China kommt. Aber das stört sie nicht. Denn das spart Arbeit. Die Preise variieren vor allem je nach Größe. Wer dicker ist und viel um die Taille braucht, muss mehr bezahlen. Selbst wenn der Markt am Montag nicht gerade von Kundschaft überrollt wurde, so wirkt er doch gegenüber dem Sonntag regelrecht ausgelassen. An der langen Strandpromenade in Nuku'alofa schlendern viele Tongaerinnen und Tongaer am Sonntag gemütlich entlang. Oder sie sitzen auf kleinen überdachten Picknickbänken mit Blick aufs Meer.
Wenn es heiß ist, kommen wir hierher zum Strand, weil es hier meistens etwas kühler ist. Und wir bringen dann unsere Lunchpakete mit und essen hier.
Vor Willy und seinen 2 Freundinnen stehen Teller mit mehreren Alupäckchen.
Das typische tongaische Essen ist Lu und Taro-Blätter mit Kokosnussmilch und einer Fleischfüllung. Außerdem haben wir hier Brotbaumfrucht, die heißt bei uns Mei.
And also breadfruit and we call it Mei.
Dass die Sonntage in Tonga so ruhig sind, stört ihn nicht. Seine Generation kenne es ja nicht anders, sagt der 27-Jährige. Und auch eine seiner Freundinnen meint,
ich mag es, denn ich bin daran gewöhnt. Ich bin hier aufgewachsen.
Die Sonntage sehen immer ähnlich aus.
Sleep.
Schlafen, ausruhen oder Freunde anrufen und besuchen, chatten.
Willy lebt seit 3 Jahren in Australien, arbeitet dort wie viele andere Tongaer auf dem Bau. Ihm gefällt, dass dort viele Geschäfte geöffnet sind, aber das leckere heimische Essen fehlt ihm. Wenn er wie jetzt zu Besuch kommt und mit seiner Freundin ausgehen will, kann er sie nicht einfach abholen und ins Auto laden.
Du musst erst die Eltern fragen, bevor du mit einem Mädel ausgehen kannst. Und vor allem, wenn du eine richtige Beziehung willst. Einige Eltern sind cool, aber andere verbieten das.
Aber wenn man wirklich jemanden liebe, dann sei es das wert, findet Willy.
The princess of honor.
Sie ist eine Prinzessin, die Prinzessin ihres Besitzers.
Allerdings eine Prinzessin, die der Mann in Tonga nicht aushalten muss, denn die Rechnung im Restaurant wird geteilt. Ganz besondere Vorgaben existieren in Tonga auch für Beerdigungen. Stirbt ein Mensch, wird er zunächst in einem Raum aufgebahrt, damit sich alle verabschieden können. Das passiert am Rande der Hauptstadt gerade zufällig einen Tag später. Vor einem Container sitzen Frauen auf einer Kokosnussmatte. Alle tragen aus Respekt vor dem Verstorbenen heute eine Tawala, eine Matte um die Taille. In ein paar Tagen findet die Beerdigung statt, erklärt meine tongaische Begleiterin.
3 Tage nach der Beerdigung wird die Tante ihren Nichten und der Ehefrau die Haare abschneiden. Also das schöne, lange Haar dort von diesem kleinen Mädchen wird abgeschnitten. Wenn du also auf Tonga ein Mädchen oder eine Frau mit kurzen Haaren siehst, ist vermutlich der Vater gestorben.
Your dad must have passed away.
In Tongas Kultur werden eigentlich nur zu Beerdigungen Haare geschnitten. Und die werden anschließend zu einem Seil verarbeitet, das wiederum die Matte um die Taille festhält. Allerdings löse sich diese Kultur langsam auf und Mädchen würden manchmal auch einfach so zum Friseur gehen. Eine Tradition, die nicht so sichtbar und wenn überhaupt nur noch in der Saison bedingt erlaubt ist, der Verzehr von Schildkröten. Canel schneidet in ihrem Restaurant gerade hintereinander 1 Dutzend Süßkartoffeln in Plastikbehälter. Mittagstisch für eine Firma. Der Schweiß läuft der riesigen, schwergewichtigen Frau von der Stirn. Das Shirt klebt am Rücken. Aber sie lacht trotzdem fröhlich. Früher hätten sie Schildkröten verkauft, aber jetzt schon seit einigen Jahren keine mehr im Angebot.
We don't have the same fishermen that we used to have before.
Wir haben einfach nicht mehr dieselben Fischer wie früher, die rausfahren und die Schildkröten einfangen.
Und dann reißt sie die Augen auf und sagt:
But it's a delicacy. Yes.
Aber sie seien eine Delikatesse. Ja, wir Tonga lieben Schildkröten. Es ist sehr selten, dass mal eine Schildkröte gefangen werde. Also das Fleisch bekomme man selten.
Landet doch mal eine in der Küche, wird sie in Kokosnussmilch gekocht.
Der Geschmack ist eine Mischung aus Krokodil und Frosch, aber noch besser. Sie schmeckt ein bisschen nach Fisch, aber auch nach Fleisch. Ich würde sagen, 40% nach Fleisch, 60% nach Fisch.
Maybe 40% meaty, 60% fishy.
Einer, dessen Augen auch blitzen, wenn er das Wort Schildkröte hört, ist Sam Feao. Der 74-Jährige war viele Jahre aktiver Fischer. Inzwischen steht er dem Fischereiverband vor. Man könne alles von den Tieren essen und schönen Schmuck daraus machen. Theoretisch. Praktisch gibt es viele Beschränkungen.
Zum Beispiel dürfen keine männlichen Schildkröten gefangen werden.
Und grundsätzlich überhaupt keine während der Eiablage von September bis März. Für bestimmte Arten existiert ein komplettes Verbot.
Wenn du als Gastgeber bei einem Essen mit einer Schildkröte aufwarten kannst, ist das sozusagen das Sahnehäubchen.
Ein Kilo kostet 50 Paanga, etwa 20 Euro. Fischer Feao räumt allerdings ein, dass nur die Tonga, die direkt am Meer groß geworden sind, die Tiere überhaupt noch essen. Stichwort Essen. Wer als Normalgewichtiger, selbst mit Rundungen, nach Tonga reist, könnte sich zierlich vorkommen. Ein Fitnessstudio auf der Hauptinsel Tongatapu. Es ist früher Abend und Hochbetrieb. Vor allem junge Frauen stehen auf dem Stepper, wuchten Gewichte in alle Richtungen. Direkt hinter dem Eingang steht eine Waage. Sir Lolo steigt gerade wieder ab. 111 Kilo bei einer Körpergröße von 1,60 Meter. Sir Lolos Gewicht liegt damit im Trend des Königreichs. Es ist gesundheitsgefährdend hoch. Mehr als 80% der Frauen sind adipös. Ein Anstieg um mehr als 20% seit den 1990er Jahren. Sir Lolo kommt einmal die Woche ins Fitnessstudio.
Ich renne hier, ich will abnehmen.
Allerdings so viel nun auch wieder nicht. Ihr Zielgewicht? 100 Kilo, sagt sie. Hat sie sich da nicht versprochen? Denn dann wäre sie doch immer noch viel zu dick. Sie überlegt nochmal. Ja, sie wolle schlank werden.
I want to look sexy.
Ich möchte sexy aussehen.
Klimpert die 23-Jährige mit ihren langen Wimpern verlegenfreundlich lächelnd. Besuch bei Family Health, einer Stiftung, die im Auftrag des Gesundheitsministeriums über Fettleibigkeit aufklären und dagegen vorgehen soll. Zweimal am Tag machen die Angestellten je 5 Minuten Zumba. Hier leichte Bewegungen der Hüften. Dass die Tongaerinnen und Tonga viel zu viel auf die Waage bringen, liegt aus Sicht von Beraterin Karen Fukufuka in erster Linie an schlechten Essgewohnheiten.
Die Menschen mögen besonders den Geschmack von Bauchfett von Lämmern und Huhn. Das gibt es im Straßenverkauf, beim Grillen. Und die Menschen essen auch sehr viel.
Die Stiftung versucht, diese Gewohnheiten durch kleine Dinge zu ändern. Denn längst gehen 70% der Todesfälle Tongas auf die Folgen sogenannter nicht übertragbarer Krankheiten zurück. Die meisten auf Fettleibigkeit.
Wir geben den Gemeinden Zuschüsse, damit sie Gemüsebeete anlegen.
Und Family Health unterstützt Schulen für mehr Sportkurse.
Die Leute sehen die Folgen des Übergewichts, weil Angehörige an Diabetes oder Herzkrankheiten sterben. Das Problembewusstsein ist größer geworden. Die Menschen wollen etwas ändern.
Vor allem junge Menschen sollten mehr auf sich Acht geben. Immerhin ist schon jeder dritte Einwohner Tongas zwischen 5 und 19 Jahren fettleibig. Einer, der das macht, ist der 12 Jahre alte Ilifiliti Pongi. Gerade rast er im Garten seines Hauses um ein paar Hütchen. Er ist ein begabter Rugbyspieler und für das Gesundheitsministerium Tongas das Aushängeschild für Selbstdisziplin. Eli Fileti versucht auch seine Mitschülerinnen und Mitschüler zu überzeugen.
Ich appelliere an sie, mit mir zu trainieren, zum Rugby-Training zu kommen, damit sie nicht fettleibig werden. Aber sie sagen nein, danke. Das ist mir zu anstrengend.
Escape obesity. They say no, thank you, because it's so tiring.
Sie seien einfach zu faul, konstatiert der Schuljunge. Bewegung, die fehle sogar seinem Bruder, der schon richtig mopsig ist.
Since we had the Wi-Fi, we didn't.
Früher, als wir noch kein Internet hatten, sind wir viel draußen rumgerannt. Da war er noch nicht dick. Aber nachdem wir Internet hatten, war er entweder damit beschäftigt oder hat gegessen. Immer im Wechsel.
He started watching, eating, watching, eating.
Eli Fileti versucht, ein Vorbild für seine Generation zu sein und appelliert in seiner ganz eigenen Logik.
Stop eating them.
Hört auf, so viel zu essen, denn wir sind keine Chinesen. Die können mehr essen als wir, weil sie sich mehr bewegen.
But they do like lots of exercise.
Einer, der es nicht an Bewegung mangelt, ist Catalina. Gekonnt zerteilt sie mit einem Säbelschlag eine Kokosnuss, dann klettert sie barfuß über den Zaun zu den Schweinen und füttert sie. Aufgewachsen mit 8 Schwestern, muss sie laut tongaischer Tradition die Männerarbeiten im Haushalt übernehmen. Sie ist eine Fakatangata, was so viel bedeutet wie sich wie ein Mann benehmen. Catalinas Tagesablauf:
Morgens füttere ich die Hühner, dann ernte ich das Wichtigste fürs Essen. Wenn mein Vater etwas angepflanzt haben möchte, kümmere ich mich auch darum.
Ernten, das heißt zum Beispiel auf den Brotfruchtbaum zu klettern und die Früchte hinabzuwerfen. Oder in den weiter entfernten Garten zu gehen und dort Cassava und Taro-Frucht zu holen. Sie schuftet viel, aber Catalina hat Muskeln, ihr Kreuz und Gang sind breit.
It's a hard work, but I used to.
Es ist eine harte Arbeit, aber ich bin daran gewöhnt,
sagt sie lachend und erschreckt, weil plötzlich englische Worte aus ihrem Mund kommen. Die 44-Jährige hat Abitur und Fachhochschulreife, hätte sicher einen guten Job finden können. Doch sie bereue nichts. Wiederholt sie gleich mehrmals. Zehen und Fingernägel sind schwarz vor Dreck. Unterhalb vom Kinn sprießen einige Haare. Sie hat kaum noch Zähne im Mund.
Ich wurde zwar als Frau geboren, aber ich finde es gut, dass ich so herumlaufen kann und mich nicht zurechtmachen muss. Ich habe mich selbst schon gefragt, warum ich mich so wohlfühle. Ich denke, viel hat damit zu tun, dass das von mir erwartet wird. Es ist eine Verpflichtung für meine Familie.
Gesellschaft und Kirche würden sie als Fakatangata respektieren, versichert sie und guckt konzentriert geradeaus. Doch ganz so rosig ist es offensichtlich nicht.
Es ist schwer, mir meine Zukunft vorzustellen, denn es gibt Zeiten, da fühle ich mich einsam, weil ich keinen Partner habe. Ich kümmere mich ja jetzt um die Kinder meiner Schwestern. Aber werden Sie das später auch für mich tun? Ich versuche, die Gedanken über meine Zukunft beiseite zu schieben und mich auf die Gegenwart zu konzentrieren.
Für Frauen habe sie sich nie interessiert, allerdings auch nicht für Männer, sagt Catalina, die außerhalb des Wohnhauses in einem halbüberdachten Verschlag lebt und schläft. Mit dabei sind immer ihre 5 Hunde. Im Haus sitzt ihr Vater. Er hat vor einigen Jahren einen Schlaganfall erlitten. Dass seine Tochter ihr Leben für die Familie opfert, sei ihre Entscheidung gewesen, sagt er. Und auch wenn es in Tonga Tradition und selbstverständlich ist, aus ihm spricht das schlechte Gewissen. Er ringt um jedes Wort.
Sie ist eine große Hilfe, macht die Arbeit, die ich eigentlich tun sollte. Sie kümmert sich um den Garten, die Pflanzen, da steckt ihr Schweiß drin. Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich ihr bin.
Seine Tochter schlägt derweil im Garten die nächste Kokosnuss auf. Dann rufen die Nachbarinnen. Sie brauchen auch Catalinas kräftige und helfende Hand.
Ein Podcast von NDR Info.